Und der Genia hat vor 3 Wochen ist das jetzt, eine Predigt gehalten über den sibirischen Zedernzapfen. Da ging es um Fruchtbringen, um den Seemann, ja. Und er hat dieses Bild gebracht und meinte, wenn der Same gesät ist und dann irgendwann mal aufgegangen ist, dann wächst die Zeder ja, 1,50 Meter hoch und dann steht sie. Dann steht sie jahrelang und viele, die das nicht wissen, die mal gepflanzt haben, die hauen sie wieder ab, weil sie sagen, wird sowieso eine Strauß. Aber irgendwann wächst sie bis in ihre normale Höhe. Aber insgesamt braucht es 40 bis 60 Jahre, bis sie Frucht bringt. Und er hat darüber gepredigt und mir ist das so stark geworden, so ein starkes Bild geworden, wie das mit dem Wort Gottes auch ist. Oft ist, ja, man sät, man streut, man verkündigt und es passiert gar nichts. Und dann plötzlich geschieht es doch. Und vielleicht hat mancher von euch auch so ein Wort aus der Kindheit oder Konfirmandenzeit in sich, was lange Zeit nicht beachtet wurde, aber plötzlich kam es und hat in eurem Leben gewirkt und hat Frucht getragen. Das ist für mich auch ganz neu, die Ermutigung für alle Kindermitarbeiter und Jugendmitarbeiter, wo man manchmal vielleicht als Mitarbeiter die Krise kriegen kann, weil es sowieso nicht bringt. Aber Gott hat gesagt, es bringt Frucht. Ja, einfach daran festhalten, an der Verheißung. Etwas, was diesmal auch für uns oder für mich hochinteressant war, die Leute waren hoch motiviert zum Lernen. Ich hatte hier eine Gruppe gehabt, hier fehlen jetzt noch 3 Leute und meine Frau noch. Ihr seht, die haben solche Hefte vor sich. Das ist so ein Ausbildungsprogramm, was auf der ganzen Welt läuft in der Mission. Und zwar ist das immer so aufgebaut, man hat etwas zu Hause zu lesen und einen Lückentext auszufüllen. Und das heißt, der, der langsam liest, der kann sich da eine ganze Woche Zeit lassen und der, der schneller liest, der macht das halt schneller. Also jeder so, wie es ihm gefällt und wie er das gut kann. Und dann treffen wir uns und sprechen darüber. Und diese Leute, die machen das. Die lesen das. Die machen Hausaufgaben, ja, in dem Alter. Hochinteressant. Die hintersten beiden Frauen, die sind nicht so aktiv. Denen geht schon nicht mal so gut. Aber die beten. Aber die vorderen und die anderen, die nicht drauf sind, das sind aktive Leute, die mitmachen. Das sind 2 Pastoren, das Bild hatte ich schon mal irgendwann gezeigt. Der Linke jetzt, der ist mir ganz wichtig geworden. Der wohnt in unserer Stadt, aber ist Pastor 40 Kilometer weiter in einer anderen Stadt. Die hat nur 100.000 Einwohner. Also wir haben ja 1,5 Millionen, ne? Das ist so eine Kleinstadt dann. Und dieser Mann hat eine einheimische Ausbildung in St. Petersburg von der Lutherischen Kirche, was es dort gibt. Und die meisten, und er auch, die von der Ausbildung zurückkommen, die sind ein bisschen, naja, ich sag mal hochnäsig. Ja, wir sind jetzt Pastoren. Wir haben jetzt gelernt. Wir wissen jetzt wie. Und so war der auch noch, als wir kamen, ein Stück noch in die Richtung. Und der ist jetzt total anders. Den hat Gott total verändert. Und ich merke das so, wir treffen uns einmal die Woche, sprechen dann über den nächsten Predigtext, hochinteressant und auch unsere einheimischen Mitarbeiter, die ihn ja auch von früher kennen, sie sagen, es ist ganz anders. Das kann man nicht machen, das kann nur Gott tun. Hier ist noch ein anderer Prediger, ich treffe mich einmal im Monat zu solchen ähnlichen Treffen, wie wir hier mit den Predigern gehabt haben, einfach Predigtexte vorbereiten, ein bisschen Schulung zu geben, wie man das vorbereitet. Und diese Frau, die ist aus dem Dorf von dem Dennis, von dem Pastor. Die hätte der vor einem Jahr nie geschickt. Aber dann hat er Probleme mit der Gesundheit und hat gemerkt, hey, der Pastor ist nicht immer da. Was ist denn, wenn er nicht da ist? Wer macht dann Gottesdienst? Und da hat er diese Frau gefunden, die schon lange also Kinder- und Jugendarbeit macht und die jetzt anfängt mit Lesepredigten, die sie dann einfach erweitert in freier Rede. Gott tut etwas und Gott erwartet Frucht. Gott wartet auf Frucht, das ist so das Thema heute von diesem Sonntag. Und ich habe einen Predigtext und mir hat jemand gesagt, das ist ein schrecklicher Text. Ich habe mich in diesen Text verliebt bei der Vorbereitung schon vor längerer Zeit. Ja, ich will ihn uns einfach mal vorlesen. Ist aus dem Propheten Jesaja aus dem 5. Kapitel. Da sagt Jesaja: Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Und hier ist das Lied zu Ende. Und plötzlich werden die Zuhörer, also ihr, mit einbezogen. Nun richtet, ihr Bürger von Harthausen und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was soll man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Und nochmal wird die Rolle gewechselt. Hier wird nicht mehr gehört, hier wird gesprochen. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er wüst werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und will den Wolken gebieten, dass sie nicht mehr darauf regnen. Hoppla, wer spricht hier? Kann Jesaja den Wolken gebieten? Plötzlich verstanden die Zuhörer, er redet nicht von sich und seinem Weinberg, sondern von Gott. Der Herr Zebaoth, des Herrn Zebaoth Weinberg, aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei und Schlechtigkeit. Soweit einmal der Text. Jesaja nimmt hier ganz verschiedene literarische Gattungen und benutzt sie, wie er will. Er spricht von der Anklage und singt. Er spricht von einem Prozess, aber nicht gegen einen Menschen, sondern gegen einen Weinberg. Erst ist er der Kläger, dann ist er der Richter in einer Person. Und die enttäuschte Geliebte wird der Zerstörung preisgegeben. Dabei ist zu Anfang alles so auf Dauer angelegt, so echt schwäbisch. Qualität, Qualität. Und nichts bleibt dem Zufall überlassen. Warum? Weil er hofft. Weil er hofft, dass zum Schluss etwas rauskommt. Weil er hofft, dass gute Frucht kommen wird. Ich möchte uns einfach ein paar Dinge zu diesem Text sagen. Weinberg, wenn Juden das Wort Weinberg hören in der Lyrik, dann verstehen sie, dass es etwas Intimes, dass es was Erotisches. Ich habe jetzt erst gemerkt, dieses Kapitel ist nur 4 Kapitel entfernt vom Hohen Lied der Liebe. Und Jesaja stand sicherlich bei irgendeinem Fest und hat angefangen und gesagt, ja, ich will euch ein Lied singen von meinem Freund und dem Weinberg. Und die Leute, die haben das gehört Und spätestens bei dem Wort Weinberg, wow, das interessiert uns. Ja, das ist wie heute, auch in der Werbung, wenn es ums Erotische geht, wow, da muss man doch mal gucken. Was gibt's denn da? Was will denn der Jesaja uns singen? Das scheint eine Liebesgeschichte zu werden. Und dem Propheten, denke ich, kann das einfach nur recht sein. Die Leute bleiben stehen, sie hören zu. Und wir wissen es aus der Bibel, Gott hat eine Liebesgeschichte mit Israel. Und das Ziel, warum Gott Adam und Eva nicht getötet hat, sondern am Leben gelassen hat, und warum er seine Heilsgeschichte mit Israel anfing und zu Jesus gekommen ist, und warum Missionare und Prediger und Laien das Wort Gottes verkündigen, das alles, damit wir einmal bei Gott sind, damit Gott mit dir und mit mir Gemeinschaft haben kann. Ja, weil Gott liebt, weil er die Gemeinschaft möchte. Weinberg, ein Gleichnis für die bräutliche Liebe. Man kann sagen, es ist gewagt, wenn man so in der Kirche spricht, wenn man die Liebe zu Gott oder Gottes Liebe zu uns mit der intimen Liebe vergleicht. Aber auch Paulus im Neuen Testament tut es. Gott sehnt sich nach seinem Volk, wie ein Mann sich nach seiner Frau sehnt. Ihr Frauen versteht das jetzt vielleicht nicht, wir Männer verstehen es. Und jetzt zu verstehen, dass Gott sich so nach uns sehnt, dass er uns ganz alleine haben möchte, dass er nur mit uns zusammen sein möchte. Hier im Vers 7, ganz zum Schluss steht es noch, die Männer Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Die Pflanzung seiner Wonne, könnte man übersetzen. Ein Liebender sagt zu dem anderen, ich kann nicht ohne dich leben. Und genauso sagt Gott es zu dir. Und das ist letztlich der Grund, warum er Jesus Christus gesandt hat. Und ich glaube, es ist letztlich auch der Grund, warum Jesus Christus, als der Vater ihn gefragt hat, willst du gehen? Dass er ja gesagt hat, weil er weiß, wie der Vater dich lieb hat. Wie er mit dir und mit mir zusammen sein will, wie ihm so viel an uns liegt. Und das, was Jesaja hier singt, das ist das Lied einer enttäuschten Liebe. Aber damit wir es glauben, wie er uns lieb hat, ist Gott in Vorkasse gegangen. Weil sofort versteht ihr, ne? Also wenn man vorher bezahlt, bevor man die Leistung kriegt. Der ganze zweite Vers oder erste auch schon der Schluss, und er grub ihn um, entsteinte ihn, pflanzte darin edle Reben, er baute auch einen Turm, machte alles, hat ein super Stück Land ausgesucht auf einer fetten Höhe, wo das Zeug von alleine wächst. Und die Lieder, die wir heute gesungen haben, die gingen mit darum, über all das Gute, was Gott uns gegeben hat. Und wenn ich euch frage, ich wollte es eigentlich zu Anfang machen, aber dann dachte ich, ist irgendwie eine blöde Frage, ne? Gibt es Gründe, sich Gott nicht ganz hinzugeben? Gibt es natürlich nicht, weil er so viel Gutes getan hat. Und wenn er uns dafür die Augen öffnen würde, was er uns alles getan hat. Und jetzt meine ich nicht nur die großen Dinge in der Heilsgeschichte, sondern auch ganz persönlich, jeden Tag neu. Dann gibt es eigentlich nur eine vernünftige Entscheidung. Jesus, ganz mit dir und du im Zentrum und nur du. Ja, für den König, für den Herrn. Unsere Herzen, sie fliegen ihm zu. Genau das ist das, was Gott hier sagt. Ach Mensch, leider ist es nicht. Zu Israel, ja, damals. Leider ist es nicht. Gott geht in Vorkasse, um uns zu locken, damit wir sehen, wie gut er ist. Und er möchte nur zwei Sachen, dass du ihm einfach vertraust wie ein Kind und dass du ihn lieb hast, weil er so viel Gutes getan hat. Gott wartet und erwartet Früchte. Ich habe mal nachgelesen, es gibt dort in Israel oder damals gab es schon eine rötliche Rebe, eine Edelrebe, in der es keine Kerne gab. Schon damals, nicht erst heute. Schon damals hatten die solche Reben gehabt. Und dieses Wort wird gebraucht und der Weinbergbesitzer, der diesen Weinberg so wunderbar herrichtet an einem wunderbaren Platz, pflanzt diese wunderbaren Reben. Und dann blühen sie und setzen an. Und zum Schluss sind es nur Härlinge, schlechte Trauben. Und Gott, der Allwissende, der sich hier verbirgt in diesem Weinbergbesitzer, ja, er fassungslos, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ist doch alles gut, wie kann das sein? Und das Interessante für mich bei der Vorbereitung war, dass die Ausleger schreiben, im grammatischen Hebräer, in der hebräischen Grammatik, wie das geschrieben ist, da steht, also die Grammatik sagt das, nicht die Worte stehen so, aber die Grammatik sagt das, diese Bewegung, sie wollte nicht. Ja, alles war gut, alles vorbereitet, Gott hat keinen Fehler gemacht, aber sie wollte nicht. Sie wollten einfach nicht die guten Früchte bringen. Mir ist eingefallen, ich habe in Kirgisistan mal einen Pflaumenbaum gekauft. Und als er dann Früchte gebracht hat, war es ein Kirschbaum. Na gut, das war für uns nicht weiter tragisch. Ja? Aber so muss es Gott gegangen sein. Aber Kirschen kann man ja auch essen. Aber diese Art von Trauben, die es ja auch heute noch gibt in Israel, das sind wirklich nur Haut und Kerne. Und für Wein taugt es gar nichts. Und dann fand ich diesen Satz und der hat mich tief beeindruckt. Härlinge, das ist schlimmer als nichts. Ich glaube, ich habe hier noch so ein Bild von verfaulten Trauben. Ja. Ja. Härlinge, das ist schlimmer als nichts. Es kann passieren, dass mal nicht genug Regen fällt und dass der Weinstock keine Früchte trägt. Und der Bauer weiß das und er weiß, er muss sich gedulden. Das gibt es, aber wenn er Früchte trägt und die Früchte dann Ausschuss sind, dann ist das schlimmer als nichts. Die Edelreben, das Volk Israel damals, die Gläubigen, sie haben Frucht getragen. Aber die war in den Augen Gottes abscheulich. Luther versucht, diesen Reim nachzumachen. Er wartete auf Rechtsspruch, aber da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, aber da war Schlechtigkeit. Gott in seiner Liebe hat so viel Gutes getan und sie wollten nicht. Okay, wo stehen wir? Ich denke, man kann das ja nicht über andere sagen, aber man muss sich selber fragen. Herr, wo stehe ich? Erforsche mein Herz. Ja, wir sind in der Passionszeit. Das war mal eine Bußzeit. Und ich habe mir nachher noch ein paar Punkte aufgeschrieben, Ich habe mir eigentlich bei jedem Punkt gedacht, nein, oder bei fast jedem, nein, so ist das nicht. Hier in Harthausen, weil ich so an euch gedacht habe, ne, an uns hier gedacht habe. Aber ich habe mich entschlossen, ich will sie trotzdem mal vorlesen. Einfach, dass wir uns innerlich fragen, Herr, wie ist denn das bei mir? Ich will erstmal in diesem Text weitermachen. Gott reagiert darauf. Und jetzt ist für mich auch interessant, einfach wieder neu interessant gewesen, ich wusste das ja, aber wieder neu interessant, Gott braucht ja gar nicht zu strafen. Er braucht ja nur seinen Schutz wegzunehmen. Er braucht ja nur all die guten Sachen, die er Tag für Tag tut, einfach zurückzuhalten und uns mal den Selbstlauf zu überlassen. Und dann geht eben die Dornenhecke kaputt. Und das Kleinvieh, die Schafe und die Ziegen, die klettern über die Mauer und die fangen da an zu fressen. Und dann wird mit der Zeit halt die Mauer irgendwie eingerissen. Und die Kühe und die Kamele gehen rüber und trampeln und fressen. Gott sagt, ich kümmere mich einfach mal nicht mehr. David betet in den Psalmen einmal, Gott, nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Auf keinen Fall, mach was du willst, aber nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Mose, Gott, du kannst machen, was du willst, ich gehe hier nur weg, wenn du mit mir gehst. Ja, lieber sterbe ich, als dass ich ein Leben nicht in der Gemeinschaft mit dir führe, vor deinem Angesicht. Das Tolle in diesem Vers 5 ist, wo Gott sagt, was er macht, da sagt er immer noch, mein Weinberg. Das ist gute Nachricht, ihr Lieben. Das Volk, schrecklich. Ihr Lebensstil vor Gott. Gott hat allen Grund, die einfach platt zu machen. Und er sagt immer noch, mein Weinberg. Und Weinberg, wirklich Geliebte. Ja, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, sie sind mein Weinberg, ich habe sie lieb. Das ist kolossal, was hier steht. Aber Gott sagt dann auch, wenn sie nicht wollen, dann gibt es einfach mal kein Wasser mehr. Und wo es sowieso schon trocken ist und kein Regen kommt, da geht alles ein. Ja, ich bin der, der befehlen kann. Der Weinbauer ist Gott selbst. Der, der unser Leben führt, ist Gott selbst. Kann Gott bei uns mit dem Erwarteten rechnen? Wisst ihr, so wie einmal Nathan, der Prophet, zu David kam und sagte, du bist der Mann. So kommt hier Jesaja zum Volk und sagt, ihr seid die Leute, ihr seid der Weinberg, die die Frucht nicht bringen. Diese erwarteten Früchte, die Recht und Gerechtigkeit heißen, die sich also in erster Linie auch um die zwischenmenschlichen Beziehungen ranken. Die Zuhörer selbst sind der Weinberg, Gottes Volk, heute die Kirche, wir als Gemeinde. Und wenn jemand vielleicht sich so beim Lesen empört hat, nur die blöden Leute damals, wie konnten die das machen, der kann sich jetzt über sich selber empören. Die Juden zu Jesu Zeit, da hat ja Jesus das Evangelium von heute, ne? Auch der Weinberg. Das Gleichnis, was Jesus erzählt hat, die haben sich natürlich über die damals aufgeregt. Und wenn wir uns jetzt über die damals aufregen, dann sind wir nicht besser. Heute sieht Gott Christen vor sich, Menschen, für die er sein Größtes und Bestes geopfert hat. Ja, er sieht uns, dich und mich. Und für dich und für mich hat er sein Größtes und Bestes geopfert. Und dann sieht er uns und sieht hinter die Fassade, vielleicht die fromme Fassade. Und da kann man vielleicht nicht übersehen, einfach eine gewisse Trägheit des Geistes oder ein bewusstes Hinweggehen über die Not der Mitmenschen, ein Mangel an Opferbereitschaft, ein schnelles Beleidigtsein, ein ständiges Beschäftigtsein mit sich selbst und total ausgefüllt mit dem, was man im eigenen Interesse für nötig hält oder auch in den eigenen Problemen so verfangen, dass man die anderen nicht mehr sieht oder nicht mehr zu bewegen, wenn Gott jemand an einem anderen Platz gar nicht mal umziehen, sondern auch einen anderen Lebensbereich haben möchte. Ich habe mir gedacht, welcher Mann von uns kennt 5 Namen von den Flüchtlingen aus dem Flüchtlingsheim? Ja? Oder wenn Gott uns Sachen wichtig macht, vielleicht eine Nachricht für jemand anders, ein Wort der Ermutigung oder auch mal der Zurechtweisung, sind wir bereit zu gehen in Liebe und diesen Botengang für Gott zu tun? Oder wenn wir uns über andere ärgern, weil die eben anders sind als wir und wir uns vergleichen, sind wir besser als die Zeitgenossen Jesu? Was werden unsere Enkel über uns sagen? Wisst ihr, und ich glaube, wir hätten wirklich verspielt vor Gott, ohne Ausnahme und ohne Einschränkung, wenn Gott nicht das, was er von Jesaja angekündigt hat, dieses Gericht, wenn er das nicht auf Jesus gelegt hätte, wenn er das nicht selbst auf sich genommen hätte. Und dann das Tolle ist, wenn wir feststellen können, dass es den Weinberg noch gibt. Ja, Gott hat ihn nicht vernichtet. Es ist immer noch sein Weinberg und Gott wartet noch. Er möchte diese innige Gemeinschaft. Ich habe jetzt Helmut gebeten, uns noch eine Geschichte vorzulesen. Ja, ich hoffe, ihr habt noch Geduld. Helmut. Ich habe sie von Volker Seiler, nee, bleibt jetzt. Ich habe sie von Volker Seiler diese Woche gekriegt und ich dachte, die passt so genau hierher.